Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Das ist eine Freude, an diesem Donnerstag vor Pfingsten zu Ihnen zu reden über ein Thema, das leider nun gar nicht so erfreulich ist. Lenz im Libanon oder vom Horror des Krieges ist nicht zu schreiben. Der Titel weckt sehr gegensätzliche Erwartungen, denn einerseits steht ein Name, der fortwährend changiert zwischen einem Libanon-Reisenden in dem Buch von Albert Ostermeier, zwischen seinem livländischen Pendant Jakob Michael Reinhold Lenz und auch der fiktionalen Figur aus Büchners Erzählung Lenz von 1835. Beginnen wir mit einer ganz grundsätzlich literaturwissenschaftlichen Frage, nämlich mit der nach der Erzählperspektive. Sie werden hier sehen, diese vier Punkte erwarten Sie, und die erste ist deswegen grundlegend, weil diese Erzählperspektive auch den Status aller nachfolgenden Wahrnehmungen in dem Buch bestimmt. Und Sie haben jetzt gleich ein Zitat auf Ihrem Handout, nämlich das erste der Auszüge aus dem Buch, in dem beschrieben wird, wie der Protagonist noch im Flugzeug, das ihn nach Beirut bringen soll, einen klaustrophobischen Anfall erleidet und versucht, sich davon zu befreien, also sich zu beruhigen, denn in seinem Kopf rumort beständig diese Angst vor weiteren Wahnsinnsschüben, die also dazu führen, dass er wieder zurückgeschickt wird, dass er also eine Spritze erhalten wird und wieder in die Obhut seiner Familie geschickt wird, in dein Vaterland, zu deiner Muttersprache zurück, zu deiner Familie, in die Arme deiner Familie. Man kann sich vorstellen, das hat für ihn beängstigende Konnotationen. Diese Disposition zur gestörten Wahrnehmung, also ganz konkret zur Klaustrophobie, bestimmt also die Erzählweise. Die Handlung schwankt zwischen vorgestellten Begegnungen, die als fiktional real anzusehen sind, und bricht dann immer wieder in diese medial vorformulierten Bilder aus, die er in seiner Imagination produziert. Die Grenze zwischen der erlebten fiktionalen Realität und der imaginierten Realität wird somit fortwährend perforiert. Zum Beispiel, das ist jetzt auch ein guter Absatz dafür, um das zu zeigen. Ich lese ihn Ihnen hier nicht vor, aber er kann Ihnen auch zeigen, wie diese medialen Bilder sich einander jagen und wie diese Sprache eine gehetzte Sprache ist, in der also alle Katastrophen, alle Unglückserlebnisse in seinem Kopf präsent sind und natürlich auch solche Ereignisse, die nahe an der, am Erscheinen des Buches liegen, wie der Absturz dieser Malaysia Airlines Maschine über der Ukraine oder an anderer Stelle die Enthauptung des Journalisten James Foley, der 2012 in Syrien entführt wurde und dort 2014 getötet worden war. Diese Bilder deformieren durch ihre Präsenz fortlaufend, könnte man sagen, deformieren durch ihre Präsenz fortlaufend die Wahrnehmung der Figur, und das äußert sich eben, wie gesagt, in dieser entfesselnden Sprache, in ihren rhetorisch hämmernden Reihungen, in den Alliterationen, in den Übersteigerungen, die immer wieder in Antithesen ausbrechen und als das Produkt dieser fieberhaften Wahrnehmung erkennbar sind. Dabei geht es dem Protagonisten durchaus um die Erfassung von Realität. Es geht um seinen Ehrgeiz, Geschichten zu erfinden, die die Wirklichkeit zu erklären vermögen. Und darauf bezieht sich jetzt das dritte Zitat, das zurückgreift in sein Aufwachsen und also seine kreative Produktivität oder das Prinzip seiner Produktivität erklärt, sich Geschichten auszudenken zu Menschen. Und manchmal, wenn er müde war, versuchte er auch nur, die Nationalitäten zu erraten. Aber was ihm auch sofort passiert und auffällt, hier in Beirut funktioniert das nicht. Denn zu wenig kann er diese kulturellen Zeichen lesen. Sie sind missverständlich, sie überschwemmen seine Wahrnehmung. Und damit wird auch schon begründet, warum diese Wiedergabe der Ereignisse immer so lückenhaft, immer so rätselhaft bleibt, über den ganzen Roman hinweg. Ihm erscheinen nur die Oberflächen der Dinge, die Spiegelungen der eigenen Projektionen sind. Wenn er etwa auf Beirut anfliegt, wenn also der Landeanflug beginnt, dann heißt es, und dieses Zitat haben Sie jetzt nicht, Lenz sah das schwarze Wasser, das Wasser Babylons, die phosphoreszierende Phönizierbucht. Das schwarze Wasser Babylons ist natürlich eine Imagination, die er diesem Anblick überstülpt. Aber in Wahrheit, so geht's weiter, sah er eine in der Nacht glühende Stadt, eine Stadt in der Levante, eine Stadt mit hell erleuchteten Lippen, mit Wimpernaufschlägen aus Licht. Trotz dieser Beteuerung, in Wahrheit sah er, ist das wiederum eine allegorisch überformte Wahrnehmung, denn Städte werden in der emblematischen Tradition immer noch durchgehend weiblich personifiziert. Folglich ist auch hier Beirut eine Stadt, die jetzt ihrem Betrachter, dem künftigen Flaneur, gewissermaßen zu Füßen liegt. Ein sehr kolonialistisches Paradigma, könnten wir sagen, das aber gleichzeitig immer wieder durchstoßen wird durch die Reden seines Begleiters Samir. Also zunächst ist es eine Stimme an seiner Seite, Samir, der Fotograf, der sich ihm schon im Flugzeug aufdrängt und dann später sein Gewehrsmann und Kontakt in den folgenden Tagen wird. Er ist, wie gesagt, Fotograf und will die nach zwei Bürgerkriegen neu aufgebaute Stadt Beirut so zeigen, dass die frühere wie die kommende Zerstörung in seinen Bildern schon sichtbar wird. Die Bilder sollen also eine falsche Gegenwart sezieren, und das haben Sie nun auch wiederum nicht auf Ihrem Handout. Dazu kommentiert er: Die glauben, die könnten die Geschichte, sie könnten alles unsichtbar, ungeschehen, vergessen machen. Sie könnten etwas Neues aufbauen. Sie könnten ein Märchenland, eine Märchenstadt auf den Trümmern des Märchens, das immer böse ausgehen wird, wieder aufbauen. Sie werden meine Bilder sehen und sie werden sie vernichten wollen, denn sie werden die Wahrheit vor Augen haben. Und dann wendet er den Kopf zu Lenz und sagt: Und du schreibst die Gedichte dazu. Also, hier gibt es so eine Kooperation, die aber auch gleichzeitig wieder in die Ästhetisierung des Gesehenen mündet und auf der Kippe bleibt zwischen, wie gesagt, Ästhetisierung und dem Anspruch auf die Leistung der Kunst, die Oberfläche zu durchbrechen und eine tiefere Wahrheit aufzudecken. Lenz bleibt orientierungslos, ich sagte es schon. Samir fotografiert und interviewt, er ist ja auch der Sprache mächtig, er verfolgt sein Ziel der Wahrheitsfindung, was Lenz wiederum nicht gelingt. Und hier begegnet uns ein Motiv, das wir in ähnlichen Büchern über die Bürgerkriege der letzten Jahrzehnte in den verschiedenen Kontinenten auch finden, etwa in Cherko Fatahs, Der letzte Ort, über die Kämpfe in Syrien, oder in Mein sanfter Zwilling von Nino Haratischvili über den Krieg in Ossetien. Es ist jedes Mal das erlebende Ich, das unorientiert, orientierungslos bleibt, das von außen kommt und aber auch ausgeschlossen bleibt von der Alltagskommunikation. Und das Symbol dafür sind die Räume, in denen diese Figuren sich bewegen. Denn wo steigt unser Protagonist ab? Im ersten Luxushotel der Stadt, im Le Grey. Und das wird auch gesagt, dass er also in dieser Eleganz, in dieser Großzügigkeit residiert und mehrfach duscht. Also diese Räume sind völlig sekludiert von dem, was das Bürgerkriegs-Beirut darstellt. Denn sobald er hinausgeht, wohin geht er? Er geht in Bars, er geht in Clubs, dort dröhnt die Musik. Das ist eine Mischung aus westlicher und orientalischer Musik, die aber auch keine Orientierung schafft. Auch die Fernsehkanäle schaffen keine Orientierung, sondern sie multiplizieren nur noch diese Überschwemmung durch Bilder und durch Sprachen, die er nicht versteht. Und am Ende muss er sich gestehen, er kann nicht einmal sicher die Zeichen auf den Toilettentüren erkennen. So ist das. Und seinen beiden Begleitern, Samir und Kassir, also sie sind gewissermaßen ein auswechselbares Paar, denen fällt die Aufgabe zu, diesem orientierungslosen Europäer nun ein Versuch, der Informationen zuzuspielen. Aber was sie ihm vermitteln, das sind politische Positionen in höchst überzogener Form, die wir aus den medialen Diskursen über den Nahen Osten ja auch schon kennen. Wenn es nämlich heißt, und das ist nun ihr viertes Zitat und ihr fünftes Zitat, das sagt also Samir zu ihm, er solle sich nicht darauf verlassen, dass das, was er sehe, auch wirklich zutreffe. Und er solle sich nicht darauf verlassen, dass er diese Menschen, die in den verschiedenen Kleidungszeichen auf ihn zukomme, auch wirklich verstehe. Nein, mein Freund, was ich sagen will, fühl dich nicht überlegen, sondern überlege, sei nicht sicher, lass dich verunsichern. Also hier sehen Sie alle diese etymologischen Figuren, mit denen, wie gesagt, dieser Text auch rhetorisch arbeitet. Und worauf er immer wieder beharrt, nämlich auf den genauen Blick auf die Austauschbarkeit der Positionen. Ja? Wir sind alle gleich, wir alle sterben. Und wenn Sie nun da oben so einen Satz haben, ich muss dir nicht erklären, was wir erfunden haben, dass eure Granaten nicht ohne unsere Algebra fliegen würden, dann begegnet uns hier doch ein erstaunlich ideologisiertes Kulturverständnis, von dem wir uns selber gerne distanzieren würden, von dem wir aber dann beim zweiten Hinsehen eingestehen müssen, ja, wir folgen dem auch, ja, unsere Medien soufflieren uns das, und ich habe hier nur ganz willkürlich einen Titel herausgegriffen, einer großen Wochenzeitung, ein Sonderheft, also über der Orient. Und was zeigt sie? Eine verschleierte Frau. Sie könnte vielleicht auch so etwas zeigen. Das ist ein Koranfragment aus dem 10. Jahrhundert. Es wird in Wien aufbewahrt. Also wir würden uns gerne zugute halten, dass wir dieser Religion und dieser Kultur eine entsprechende Hochschätzung, eine entsprechende kundige Informiertheit und ein Interesse entgegenbringen, aber das ist natürlich nur die eine Seite, denn wie kam dieses Koranfragment nach Wien? Ich kann es Ihnen hier nicht erklären, aber wir müssen annehmen, dass es, wenn es diesen hohen Rang hat, dieses hohe Alter, dass es als Kostbarkeit an irgendeiner Stelle aus Vorder- oder Mittelasien gebracht wurde oder von der arabischen Halbinsel und jetzt in Europa aufbewahrt wird. Nichtsdestoweniger, hier sehen Sie das Museum der islamischen Kunst in Kairo. Und dort begegnet Ihnen auf eine kuriose Weise dasselbe Verständnis dieser Kultur mit einem Hegemonialanspruch, denn hier wird Ihnen erklärt, welche der arabischen Gelehrten welche Erkenntnisse europäischer und abendländischer Wissenschaft vorweggenommen hätten, und natürlich ist die allbekannte Algebra darunter. Das wiederum hat mich jetzt vor 2 Jahren extrem überrascht, als ich dort war, und ich kannte dieses Buch schon, ich hatte so eine vage Erinnerung an diese Passage und war also vollkommen getroffen, dass ich Inschriften wie diese nicht nur einmal, sondern mehrfach über das ganze Museum, das ein hervorragendes Museum ist, ein ganz neues und hervorragend organisiertes Museum, über das ganze Museum verteilt fand. Also offenbar gibt es dieses Bedürfnis, sich gegenseitig einer Superiorität, einer Hegemonie zu versichern. Und das, denke ich, zeigt dieser Roman sehr gut, dass das ein leeres Bedürfnis ist und dass es vielleicht beantwortet werden sollte durch ein anderes Konzept, nämlich dasjenige des Austausches, so wie vor einigen Jahren oder vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, mal eine Ausstellung in Wien auch das gezeigt hat, welche 3 Wissenschaftssysteme nämlich die Wissenschaft in Europa begründet haben, nämlich das griechisch-römische, das arabische und dann das des Mittelalters. Und ich denke, das wird zu schnell vergessen. Ja, so viel dazu. Ich sagte schon, die Perspektive des Protagonisten, der uns diese Handlungszusammenhänge alle vermittelt, sie ist privilegiert im Roman, sie wird durch keine anderen Perspektiven gebrochen oder ergänzt, und sie stellt uns immer wieder vor die Frage, was ist denn nun tatsächlich real oder fiktional real passiert. Daneben haben wir, oder besser darauf aufsitzend, haben wir diese intertextuelle Ebene, die in Referenzen auf die europäische und die orientalische, und zwar konkret die persische Literatur besteht. Und hier haben Sie ein Beispiel davon, natürlich in einer deutschen Verarbeitung, nämlich in Goethes Version aus dem westöstlichen Divan. Lenz schreibt im Flugzeug schon einen Brief an seine geliebte Greta, und wiederholt in dieser Konstellation nun die Verbindung zwischen Goethe und Lenz und Friederike Brion, wie auch zwischen Goethe und seiner Schwester Cornelia und Lenz. Von ihm heißt es, und das haben Sie jetzt nun wirklich auch wieder auf dem Blatt, dass er ein Sonnengott war, und diese Charakterisierung zeigt nun sehr deutlich die Überlegenheit Goethes oder den Blick, den Lenz als der damalige Konkurrent und jüngere Bruder, als der ihn Goethe bezeichnete, auf diesen anderen Autor richtet. Dessen Aufstieg zum Weimarer Minister zwischen 1776 und 1777 er mitverfolgen muss. Und deswegen ist dieses Zitat hier, er schrieb dir wie ein Minister, das ist der Reflex auf diese Position, auf diese Rolle Goethes für den livländischen Jakob Michael Reinhold Lenz eben. Die Parallelen zwischen beiden Figuren sind sehr weitgehend in den Roman eingebaut. Zum Beispiel finden wir ja in Lenzens Biografie, und das muss ich Ihnen ganz kurz referieren, nach dem Weggang aus Straßburg, nachdem Goethe also nach Weimar gegangen ist und Lenz ihm dorthin gefolgt ist, sich dort aber durch einen Skandal von der Gesellschaft wieder entfernen musste. Da finden wir Lenz also wieder bei Schlosser, bei Johann Georg Schlosser, dem Schwager Goethes, der ihn aufnimmt und für ihn zu sorgen versucht. Allerdings, als seine Frau Cornelia dann 1777 nach der Geburt ihrer zweiten Tochter stirbt, verlässt Lenz den Witwer. Er bricht zusammen und kommt dann nach Steintal zu Pfarrer Oberlin, wo er aber wieder nach mehreren Anfällen zurückkehrt zu Schlosser, wo ihn dann schließlich 1779 sein Bruder abholt und mit ihm zurück nach Riga reist. Also das Ende dieses erratischen und kurzen und intensiven Lebens ist uns bekannt. Weder in Livland noch später in Petersburg und in Moskau gelang es Lenz, eine Stelle anzutreten und eine Stelle für sich zu erreichen. Er war vorgesehen als der Rektor der Domschule in Riga, aber es fehlten die Gutachten, weil unter anderem Herder ihn nicht für geeignet hielt für eine solche Stelle. Er mochte recht haben. Und in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai wurde er also tot in Moskau auf der Straße gefunden. Das ist ein intensives und auch ein unglückliches Leben, das als Parallele schon sehr früh im Roman etabliert wird, eben über diese drohende Krankheit, über diese Wahnsinnsschübe, von denen Lenz fürchtet, dass sie wiederkehren und denen er durch diese Reise in den Libanon zu entgehen versucht. Also sie wird auch präsent gehalten über die konflikthafte Beziehung zu der Geliebten und zum autoritären Vater. Im Roman finden sich Figuren, die tatsächlich diesen Personen aus der Biografie des livländischen Lenz, so nenne ich ihn jetzt mal, parallel sind. So zum Beispiel ein Diplomat, der ihn schon im Flüchtlingslager anspricht, als Lenz sich also verirrt zwischen den Containern und ihn ermahnt, sich nicht unnötig der Gefahr auszusetzen. Lenz registriert sofort die beruhigende Professionalität dieses Angehörigen und wiederum lässt das an die Fürsorge seiner Freunde Schlosser und in Moskau und Petersburg auch Klingers denken. Also Lenz findet dort einen Ruhepunkt in diesem kompetenten Diplomaten, der uns am Ende auch noch einmal begegnen wird. Es ist aber nicht nur die Biografie, die hier immer wieder als Referenzebene in den Roman eingezogen ist, sondern es sind auch weitere Erzählungen und Texte von Jakob Michael Reinhold Lenz, unter anderem seine moralische Bekehrung eines Poeten, ein autobiografischer Essay, den er Cornelia Goethe widmet und in dem es heißt, dieser Poet habe also an die Geliebte Briefe geschrieben, die fertig da vor ihm lägen, die er aber nicht abschickt. Das Gleiche tut Lenz mit den zwei Briefen, die er im Libanon an seine Geliebte Greta schreibt und er erhält von ihr verstörende SMS-Botschaften, die ihm ankündigen, dass sie ihn im Libanon eben auch aufsuchen werde, dass sie ohne ihn nicht leben könne. Also sicherlich auch ein Reflex auf diese gescheiterten Beziehungen des historischen Lenz. Der autoritäre Vater, der für ihn ja eine schicksalsprägende Figur ist, begegnet wiederholt sein vernichtendes Urteil über das Schreiben, sein vernichtendes Urteil über die Karriere des Sohnes, werden immer wieder als Fetzen ins Bewusstsein geholt und auch diese Begegnung mit dem Diplomaten hat dazu einen Bezug, denn da heißt es, du willst dir nicht helfen lassen, stand in den Augen des Diplomaten, tust du nur so dumm oder verstehst du wirklich nicht, was hier läuft. Also das ist dieser anklagende Ton, den wir aus den Briefen des Vaters an den Bruder Karl auch kennen, denn der Vater hat zunächst abgelehnt, Lenz nach Livland zurückkehren zu lassen. Und dann sagt er auch weiter zu ihm, enden Sie nicht als Kassiers Köder, ich gebe unser Geld lieber diesen Flüchtlingen als einer Entführerbande. Also Lenz fühlt sich hier auch ganz stark herabgewürdigt zum naiven Kind durch diesen Diplomaten, den er an anderer Stelle aber auch wiederum zu schätzen lernt. Ja, nach der Rückkehr aus diesem Flüchtlingslager, von dem wir jetzt einmal innerfiktional annehmen dürfen, dass es sich so abgespielt hat, kommt es zu einer Szene, bei der sich aus dank dieser eingeschränkten Erzählperspektive nicht mehr entscheiden lässt. Ist das nun eine vorgestellte Entführung? Ist das eine Entführung, die tatsächlich stattfindet? Wird er also tatsächlich in ein abgedunkeltes Haus gebracht, bedroht, in einen Sack gewickelt? Und wacht dann in einem dunklen Zimmer auf. Ist das also lediglich eine gewaltsame Fantasie oder hat das tatsächlich stattgefunden? Auf alle Fälle kommt er zu sich in einem Zimmer und ein Mann sorgt für ihn. Und nun heißt das wiederum, das sei ein fürsorglicher, ein gütiger Mann gewesen. Und Lenz, und weiter schließt sich diese Fantasie eines Selbstmordanschlags an, bei dem Lenz also anstelle eines Jungen diese Sprengstoffweste an sich nimmt und dann, um dann zum Mörder wird, dabei aber im Gebet noch seinen Vater anredet, denn er wolle die Gewalt sühnen, die über wehrlose Menschen gebracht wird. Endlich würde er die Grenze überschreiten, die Ohnmacht überwinden und alle Wut, alle Verzweiflung, die Einsamkeit. Es ist, wie gesagt, nicht klar, welchen Status diese Handlung hat. Es ist nach aller Plausibilität zu urteilen, einer seiner erneuten Krankheitsschübe, die sich auch gegen Ende häufen. Da heißt es einmal, der Diplomat fragt ihn, ob er seine Tabletten bei sich habe. Und da heißt es also, in einem dieser Schübe, und das haben Sie jetzt auch auf Ihrem Blatt, Lenz lag ausgestreckt am Boden und er, als liege er vor seinem Vater oder seinem Gott und dürstete nach Vergebung. Und hier vermischt sich also in seinem Kopf diese Fantasie und dieses verzweifelte Matschen und Eiematschen und siehst du nicht, ich bin der verrückte Liebende, der aus Liebe verrückt geworden ist. Und hier verbindet sich also mit dieser geliebten Greta, die wir ansprechen oder die wir betrachten können als eine Antwort auf die nicht gewonnenen Liebesbeziehungen in der Biografie von Lenz. Da verbindet sich eine andere Liebe aus der persischen Literatur mit dieser Vorstellung, nämlich die zwischen Majnun und Layla. Majnun ist also der Beduinenjunge, der einen anderen Namen zunächst hat, den Majnun, das heißt letztendlich der Wahnsinnige, der Besessene. Und warum wird er wahnsinnig? Seine Frau Layla wird an einen anderen Mann verheiratet und er muss diesem Verzicht sich unterwerfen. Und diese Liebesbeziehung, auch immer diese Erinnerung an Layla, die ihm also in diesen im Club verbrachten Nächten begegnet, die ihm dann also erzählt, von wovon wir auch nicht urteilen können, ob das eine Fantasie ist oder eine Vorstellung, diese Figur kehrt auch in seiner Vorstellung wieder. Eine real historische Ebene gibt es durchaus, in der ein Stück mehr von der Realität des Libanon, also dieses existierenden Staates, in unseren Blick gerät, aber immer auch verzerrt durch die Stimmen der Leute, die darüber sprechen. Und das betrifft jetzt vor allem eine Situation, in der also die beiden Gewährsleute Kassir und Samir zwei alte Männer treffen, von denen der eine ein Palästinenser sein soll. Es wird nicht ganz geklärt, es muss ja gedolmetscht werden für Lenz, der andere hingegen ein Saudi. Beide bezeichnen sich als gläubige Moslems, als Gegner der Dschihadisten, unter denen sie also ein falsches Ideal des Koran sehen. Und in ihrem Dialog, in ihrer Rede, kommt eine andere Sicht auf die gegenwärtigen Konflikte und auf die Konfliktlinien der Region zu tragen. Da heißt es also nicht der Iran, das haben sie nicht, aber ich lese es Ihnen vor, nicht der Iran bedroht uns, wir bedrohen uns selbst durch unsere Blindheit und Verlogenheit mit den Double Standards und dieser Moral nach Bedarf. Könnten wir nicht zurückfinden zu diesem Ruhm, zu diesem Felix Arabia der Wissenschaft, der Toleranz, der Poesie? Das wäre eine Utopie, auf das Innigste zu wünschen. Wir würden zurückkehren zu diesem Koranfragment, zu dem, was einmal als Wissenschaft den Weg durch Europa gefunden hat und heute noch zu unserem Erbe auch gehört und was in diesem Museum zum Beispiel aufbewahrt wird. Gehen wir ein Stück weiter zu dem, was auch zu dieser ganzen realhistorischen Ebene des Buches gehört, nämlich fern von dieser Utopie des Felix Arabia, ist es eine Wirklichkeit, deren Daten in der Perspektive des erzählenden Ichs auch raffend wiederholt werden und in den Text eingefüttert werden. Es geht nämlich um die Flüchtlinge, von denen etwa 1 Million allein aus Syrien im Libanon leben. Dazu kommen aber die seit 30 Jahren da dort auch bestehenden Lager der Palästinenser. Damit trägt der Libanon eine immens hohe Last dieser Flüchtlingsbewegung im Nahen Osten. Und es heißt auch hier das Zitat aus dem Roman, die Wirtschaft lag am Boden, Flüchtlinge sind ein neuer Markt und tatsächlich sind sie immer ein fortlaufendes Thema bei allen Wahlen und allen Auseinandersetzungen im Libanon. An diesem Punkt kommt jetzt also der Minister ins Spiel. Und zwar nicht jener Minister, der aus der intertextuellen Ebene um den livländischen Lenz uns schon bekannt ist, sondern es ist der Außenminister, in dessen Konvoi Lenz und seine Begleiter Samir und Kassir ein Flüchtlingslager besuchen. Darüber können Sie einen ausführlichen Bericht lesen, bei dem Sie dann auch dieses Bild finden würden. Allerdings ist bei allen Bildern über diese Ereignisse höchste Vorsicht geboten und auch das inszeniert der Roman, nämlich eine Meinungsmaschinerie, die Bilder und Zahlen tendenziös einsetzt. Und das habe ich Ihnen auch als letztes Zitat vor dem Gedicht aufgeführt, wie also Lenz beobachtet, dass Reporter in der Begleitung des Ministers möglichst schockierende Bilder zu gewinnen trachten. Bilder von Kindern in abgerissener Kleidung, von Tümpeln mit verfaulendem Wasser. Dabei gibt es eine funktionierende Wasseraufbereitungsanlage in diesem Lager, das man übrigens auch kennt. Also Steinmeier hat tatsächlich das Lager Zalé 2014 besucht und Ostermayer war in seiner Begleitung ohne eine weitere Aufgabe als diese Reise mit zu verfolgen als Mitglied der Delegation. Aber was sehen wir hier am Ende dieser Szene, die um diese Wasseraufbereitungsanlage? Lenz wollte eingreifen, aber er blieb still, ein Beobachter angewidert. Also, er ist der Literat, der eingreift mit seinen Mitteln, der beschreibt, der also diese Episode aufbewahrt und sie für den Leser durchsichtig macht auf ihre, ja, auf ihre Gefälschtheit. Er ist aber auch derjenige, der nicht handelt und dem Leser lediglich diese Tatsachen, diese Widersprüche präsentiert innerhalb eines fiktionalen Diskurs, eines Buches, das uns zum romanesken Pakt zwingt, von dem wir aber immer den Eindruck haben, es referiert exakt auf historische Tatsachen und auf eine politische Situation, die jetzt ja natürlich vergangen ist. Erwähnt werden die zwei Politiker Obama und Cameron. Cameron ist 2016 zurückgetreten, Obama 2017. Also es ist eine abgeschlossene Epoche. Nichtsdestoweniger sind diese Ereignisse nicht vergangen. Ja, ihre Folgen sind für uns immer noch gegenwärtig. Auch wenn wir nicht wüssten an dieser Stelle, dass dieser Aufenthalt Ostermayers im Libanon mit dem damaligen Außenminister Steinmeier, der Anstoß zu diesem Buch wäre, auch wenn wir das an dieser Stelle nicht wüssten, könnten wir an dieser Stelle den typologischen Gegensatz erkennen, der hier zwischen dem Intellektuellen und dem Mann der Politik aufgerissen wird. Also es sind zwei gegensätzliche Persönlichkeiten, die sich hier begegnen und sie könnten sich wiedererkennen in dem in einem Figurenpaar wie Antonio, dem Diplomaten, der also Tasso, dem Literaten, gegenübertritt. Und beide haben ihre jeweils spezifische Aufgabe in diesem Geflecht von Ereignissen. Was ich Ihnen auch abgedruckt habe, ist eine erstaunlich empathische Passage über diesen Minister, die ihn zeigt als einen Politiker voller Unermüdlichkeit, voller Zugewandtheit, also sicherlich nicht in dieser Routiniertheit, wie ihm der Diplomat begegnet, und der durchaus drauf aus ist, mit seinen beschränkten Mitteln etwas zu bewegen. Und hier wird auch an einer der wenigen Stellen, ich sagte es schon, nochmal hervorgehoben, was die Leistung des Literaten ist, nämlich Lenz Begriff, das ist weiter oben, das erste Mal, dass jeder Einzelne eine Geschichte hat, die erzählt werden muss, die es wert ist, erzählt zu werden. All die Zahlen, Nummern, Statistiken, Grafiken, Prozente. Also das ist die Aufgabe des Literaten, mit der er hinter diese verwaltete Wirklichkeit der sogenannten Flüchtlingskrise schauen kann. Nun waren die Rezensenten keineswegs so positiv eingestellt gegenüber diesem Roman. Sie fanden ihn also plakativ in seinen Äußerungen. Sie fanden die Sprache überhitzt, rhetorisch vordergründig. Ich habe Ihnen hier zwei der Rezensionen abgedruckt. Sie können sie auch gerne bei Perlentaucher nachlesen. Und ich bin, und um jetzt hier zum Fazit zu kommen, hier zu einer etwas anderen Einschätzung gekommen. Denn mir scheint Ostermayer oder der Text, aber natürlich auch in der Intention seines Autors gesehen, inszeniert unseren medial gesteuerten Blick auf politische Ereignisse. Ein medial gesteuerter Blick, zu dem wir keine Alternative haben, weil wir nicht die Privilegien haben, uns jeweils umschauen zu können im Libanon oder in anderen Ländern, die große Zahlen von Flüchtlingen aufgenommen haben. Ägypten gehört da zum Beispiel auch dazu. Und er tut dies, indem er eine Erzählkonstruktion wählt, in der diese Verhältnisse durch verschiedene Sprecher, und das muss man durchaus einräumen, plakativ artikuliert werden. Damit wird das grundsätzliche Dilemma der Beobachterposition des Protagonisten sichtbar, der sich zu oft in einem abgehobenen Außen oder in einem Elfenbeinturm oder in einer Luxusenklave befindet. Dieses Dilemma wird einerseits grundsätzlich artikuliert in den, wie gesagt, erhitzten und sehr typologisch zugespitzten Reden. Es wird aber auch durch die Figur des Protagonisten präsent gehalten, der seine Krankheit und damit auch seine Vergangenheit in Gestalt der Geliebten und des autoritären Vaters mit sich herumträgt. Nun müssen wir uns noch einmal zurückwenden auf Jakob Michael Reinhold Lenz, und uns erinnern, dass er literarisch oder literarhistorisch, muss ich eher sagen, den Typ des scheiternden Autors darstellt, dessen Biografie und Werk wie dasjenige Georg Büchners ja erst am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und bekannt gemacht wurde. Die Biografie dieser zwei jeweils früh gestorbenen, wobei Büchner stirbt mit 25, ja, aber Lenz war beim seinem Tod immerhin doppelt so alt, ja, nämlich 51, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Also beide gelten als früh vollendet, und bei beiden verbindet sich mit ihrer Biografie auch die radikale Innovation ihrer Texte zu einer sehr suggestiven Einheit. Sie sind in der Literaturgeschichte durchaus paradigmatische Gestalten, die in ihrer Biografie auch die Konflikte ihrer Zeit mit aushalten. Und hier sehe ich den wesentlichen Anstoß zu der Wahl dieser intertextuellen Bezüge auf Lenz, sei es nun den fiktionalen Lenz Büchners, auf die Büchner-Zitate bin ich jetzt gar nicht eingegangen, und auf diese Konstellation Lenz im Libanon, wenn man also einmal nicht unterstellen will, es sei nur der Alliteration wegen geschehen. Der wesentliche Anstoß ist tatsächlich die Biografie und das Werk dieses Autors, denn in seinem Verhalten lassen in dieser fragilen Autorpersönlichkeit Lenz im Buch, lassen sich also diese Konflikte zwischen Europa und dem Nahen Osten spiegeln, ohne einen Anspruch auf Lösung zu implizieren, denn auch die Biografie von Lenz bietet keine Lösung für die Konflikte, die er angepackt hat in seinen Werken. Darin liegt also die Funktion dieses kalkulierten intertextuellen Erzählens, das sich in seiner wohlgesetzten Raffinesse durchaus mit anderen Texten messen kann, auch wenn sie von den Kritikern gerade auch angegriffen wird, würde ich doch sagen, diese Raffinesse verdient es, Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Masterarbeit zu sein. Aber das ist natürlich nicht das erschöpfende Ziel. Nein, der Roman, es ist als Roman bezeichnet, das heißt, wir sollen das als fiktionalen Text lesen. Der Roman will eine zeithistorische Diagnose liefern, und darin gründet der zweite Teil des Titels, Libanon nämlich. Und darin kehrt eben auch dieser realhistorische Anstoß wieder. Daraus begründen sich auch diese plakativ gegeneinander gestellten politischen Positionen, und daraus begründet sich auch dieses Porträt eines Politikers, der damit ein Weiterleben in der Literatur erhält, wie es nicht allzu oft vorkommen dürfte. Ich danke Ihnen.